der heilige Gott Israels, der die Beziehung mit uns sucht, der uns seine Liebe schenkt. Dieser Gott sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, eine zärtliche Berührung, ein liebevoller Blick. In der Beziehung zwischen Mann und Frau, da ist das eine Art, mit der man Liebe, mit der man Zuneigung zum Ausdruck bringen kann. Und der Gott, der als Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist, der die Beziehung mit uns Menschen sucht, dem ist beides auch nicht fremd. Und ich bin sicher, hier sind viele, die das erfahren haben in ihrem Leben, dass sie Jesus liebevoll angeblickt hat, dass Jesus sie ganz liebevoll berührt hat, von Jesus gesehen, von Jesus berührt werden. Ich glaube, das ist das Wunderbarste, das ist das Tollste, was einem Menschen in seinem Leben passieren kann. Diesen Blick von Jesus spüren, diese Berührung merken, das annehmen, sich berühren zu lassen von ihm. Heute, wenn wir die Geschichte eines Menschen hören, der genau das erleben dürfte. Jesus hat ihn angeblickt. Jesus, der hat ihn berührt. Davor hat sich Jesus im Tempel aufgehalten und dort im Tempel, da hat er Streitgespräche geführt mit der religiösen Elite seiner damaligen Zeit. Und dort im Tempel, da begann das auch schon langsam zu eskalieren. Und man schleuderte ihm sogar entgegen, du bist vom Teufel. Sie haben Steine aufgehoben und waren kurz davor, Jesus zu steinigen. Doch er ist dann einfach gegangen, hat sich dem entzogen. Und ich lese euch heute als Predigttext das vor, was sich dann ereignet hat, als er den Tempel verlassen hat. Wir hören aus dem Johannesevangelium im 9. Kapitel. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Rabbi, fragten die Jünger, wer ist schuld daran, dass dieser Mann blind ist? Hat er selbst die Schuld auf sich geladen oder seine Eltern? Weder noch, antwortete Jesus. Vielmehr soll an ihm die Macht Gottes sichtbar werden. Solange es Tag ist, müssen wir die Taten Gottes vollbringen, der mich gesandt hat. Bald kommt die Nacht, in der niemand mehr etwas tun kann. Doch solange ich in der Welt bin, werde ich für die Menschen das Licht sein. Dann spuckte er auf die Erde, rührte mit dem Speichel einen Brei an und strich ihn auf die Augen des Blinden. Dann forderte er ihn auf, geh jetzt zum Teich Siloa und wasch dich dort. Siloa heißt übersetzt der Gesandte. Der Blinde ging hin, wusch sich und als er zurückkam, konnte er sehen. Drei Punkte sind mir wichtig geworden, als ich den Text gelesen habe. Und all diese drei Punkte, die haben etwas mit dem Blick zu tun. Es gibt in dieser Bericht aus dem Johannesevangelium ganz verschiedene Blicke. Als erstes der Mensch im Blick. Im Urtext heißt es, Jesus ging vorüber und sah einen Menschen. Der Mensch ist im Blick. Der Mensch, der ist im Blick von Jesus. Und damit beginnt die Geschichte, dass Jesus den Menschen in den Blick nimmt. Das ist der erste Schritt zur Heilung. Das ist der erste Schritt zur Rettung. Von Jesus gesehen werden. Von Jesus wahrgenommen zu werden. Denn ihr kennt euch ja alle in der Bibel aus. So diese anderen Krankenheilungen, die uns da berichtet werden, die funktionieren oft ganz anders. da sind Freunde, da sind Bekannte, da sind Angehörige, die kommen zu Jesus hin und die bitten Jesus um Hilfe. Aber hier geschieht's genau andersrum. Hier ist Jesus und Jesus, der wird von sich aus aktiv. Damit fängt alles an. Bei Jesus, da ist der Mensch im Blick. Und das schon lange, bevor Jesus als Mensch auf diese Erde gekommen ist, da hatte der Gott Israel seine Menschheit im Blick. Und er hatte schon den Heilsplan im Blick. Also er hatte schon ganz bewusst überlegt und geplant, wie er die betrochene Beziehung zwischen Gott und den Menschen, wie er das Ganze wieder in Ordnung bringen würde, damit die Geschöpfe wieder Gemeinschaft mit ihrem Schöpfer haben können. Wir haben eben nur den Anfang der Geschichte gehört. Im ganzen folgenden Kapitel geht es noch weiter um diese Blindenheilung. Und für einige sorgt die richtig für Aufruhr, richtig Diskussionsstoff beginnt da. Doch im ganzen Kapitel, da wird dieser Blinde nie mit einem Namen benannt. Hoffnung für alle übersetzt Mann. Im griechischen Urtext steht schlichtweg der Mensch. Und ich glaube, das ist kein Zufall, dass da vom Menschen eigentlich gesprochen wird. Weil da ist dieser Blindgeborene und der steht stellvertretend für jeden Menschen. Der steht für jeden Menschen, der Hilfe braucht, der von Jesus Hilfe braucht. Und letztendlich braucht jeder von uns diese Hilfe, ob er sich dessen bewusst ist oder nicht. Ohne Jesus ist der Mensch verloren. Und das ist schon die erste Zusage heute aus dem Predigttext, die wir mitnehmen können in die neue Woche. Bei Jesus, da ist der Mensch im Blick. Und es bedeutet, es ist vollkommen egal, wie es dir gerade geht. Es ist vollkommen egal, in welchen Schwierigkeiten du gerade steckst. Es ist vollkommen egal, was in der kommenden Woche auf dich zukommen wird, beruflich oder privat. Vollkommen egal. Du darfst in jeder Situation wissen, Jesus, der sieht dich an. Jesus, der hat dich im Blick. Bei den Jüngern von Jesus, da sieht es ein bisschen anders aus. Für sie ist nämlich dieser Blinde erstmal nur ein Anlass, um jetzt eine theologische Diskussion ausbrechen zu lassen. Sie fragen ja, Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist. Aus dem weiteren Verlauf des Textes geht hervor, der Mann, der saß immer an der gleichen Stelle, also war ein stadtbekannter Blinder. Von daher war wohl auch sein Schicksal allgemein bekannt, dass er schon blind zur Welt gekommen war. Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Und damals zur Zeit Jesus, da war im religiösen Brauchtum diese Anschauung ganz weit verbreitet, dass Leiden und Krankheit, das ist eine Strafe für Schuld, die auf sich geladen wurde. Aber was ist mit angeborenem Leiden? Lässt sich das angeborene Leiden von Geburt an auch als eine Folge von Sünde erklären? Und dann ganz logisch gedacht, haben die Eltern dieses Blindgeborenen gesündigt? Oder vielleicht hat er sogar selbst gesündigt, vielleicht schon damals im Mutterleib. Ist das der Grund für seine angeborene Erkrankung? Für die Jünger von Jesus, da stellt dieser blindgeborene Mensch einen Grenzfall ihres religiösen Wissens dar. Den können sie sich nicht mehr erklären. Und dann fragen sie ihren Meister. Aber ich finde, diese Frage, die zeigt, die Jünger, die sind an dem Leiden dieses Menschen, der noch nie das Gesicht eines anderen gesehen hat, persönlich überhaupt nicht interessiert. Die suchen eine Erklärung für seinen Zustand. Also die wollen in die Vergangenheit dieses Menschen gehen und wollen da was rausholen, was erklärt, warum es ihm jetzt so geht, warum er so gestraft ist. Aber Jesus, der geht da ganz anders ran. Jesus, der schaut nicht in die Vergangenheit. Jesus, der schaut geradlinig in die Zukunft hinein. Für die Jünger, da ist der Blinde Gegenstand vom theologischen Lehrgespräch, ja. Tut man sich über theologische Spitzfindigkeiten austauschen. Für die Jünger, da ist das ein Fallbeispiel, das zur Diskussion anregt. Der Mensch selbst interessiert gar nicht mehr. Und da muss die Theologie immer aufpassen, dass er nicht zum reinen Gedankenkonstrukt wird, die überhaupt nichts mehr zu tun hat mit dem Menschen, seinen Bedürfnissen, mit der Erlösung, die der Mensch braucht und die er nur in der Beziehung zu Jesus Christus findet. Aber Jesus Christus, der sieht den Menschen, der durch Gottes Wirken verändert wird. Bei Jesus ist der Mensch im Blick. Doch bevor wir uns über die Jünger und über Jesus ereifern, die wieder einmal völlig auf dem Holzweg sind, sind wir viel besser? Ich glaube, die wenigsten, die glauben mehr an die Sünde als Ursache von Krankheit und Leid, offiziell jedenfalls. Und doch, man fragt doch immer wieder, wer hat Schuld? Ich merke das manchmal in der Seelsorge, dass schwer kranke Menschen, die eine Krebsdiagnose etc. bekommen haben, die stellen sich diese Frage: Womit habe ich das verdient? Was habe ich verbrochen, dass ich so leiden muss? Und ich finde das spannend und interessant, wie entschieden Jesus das zurückweist. Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Also Jesus blickt den Menschen an und dieser Blick Jesu, der geht in die Zukunft hinein. Jesus sagt, Gottes Werke, die sollen an dem Blindgeborenen offenbar werden. Bei Jesus ist der Mensch im Blick und Jesus, der sieht in ihm das Licht der Herrlichkeit Gottes, der sieht in ihm das Ebenbild Gottes, das erlöst werden muss. Wie kann Gott sich an diesen Menschen verherrlichen? Wie kann der lebendige Gott an diesen Menschen seine wunderbare Kraft zeigen? Das ist die Frage, die Jesus interessiert. Und es interessiert ihn nicht, wie die Vergangenheit dieses Menschen ausgesehen hat. Es interessiert ihn nicht, welche Fehler da mal begangen wurden. Es tut uns sicher gut, wenn wir uns dieses Beispiel von Jesus genau ansehen. Wenn wir sozusagen in die Sehschule bei Jesus gehen. Wenn wir bereit sind, unseren Blick von Jesus lenken und unseren Blick von Jesus steuern zu lassen. Nehmen wir genauso wie Jesus den Menschen in den Blick und richten wir wie Jesus den Blick in die Zukunft, sind wir nicht an der Vergangenheit interessiert, sondern vertrauen wir darauf, dass der lebendige Gott Zukunft eröffnen möchte. Eine Zukunft für jeden Menschen, eine Zukunft für uns. Und zwar eine Zukunft mit einer ewigen Perspektive, ohne Begrenzung. Und so möchte ich zum zweiten Punkt kommen. Jesus im Blick. Weil ich behaupte, wenn wir bei Jesus in die Seeschule gehen, wenn wir bereit sind, unsere menschlichen Augen, wenn wir bereit sind, die von ihm öffnen zu lassen, dann haben wir auf einmal Jesus im Blick. Denn er sagt zu seinen Jüngern, wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Oder mit anderen Worten, als Licht der Welt, da wurde Jesus von Gott in die Welt hineingesandt. Und er wurde in eine dunkle Welt hineingesandt, in eine Welt, die mit Gott gebrochen hat, in eine Welt hinein, die sich immer weiter von Gott entfernt. Und ich glaube, das merken wir auch gesellschaftlich. Die Gesellschaft entfernt sich immer weiter vom lebendigen Gott und von seinen guten Ordnungen für unser Leben. Und durch die Wunder, die Jesus tut, da soll es den Menschen so direkt vor Augen geführt werden. Jesus wurde als Retter von Gott in diese Welt gesandt. Jesus ist das Licht der Welt. Und wo er hinkommt in dieser Welt, in welches Leben er hineinkommt. Wenn er in dein Leben hineinkommt, dann bewirkt das ganz automatisch, dass es in deinem Leben hell werden wird. Nicht wie ich am Anfang sagte, wenn du nachts aufwachst, Rollläden zu, kein Mond, alles zappelduster. Jesus will dir das Licht geben, damit du alles erkennen kannst, dass du die ganze Wirklichkeit erkennen kannst. Und wie das geschieht, wird uns von Jesus eindrucksvoll an diesen Blinden vor Augen geführt. Jesus spuckte auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden. Und er sprach zu ihm, geh zum Teich Siloa, das heißt übersetzt gesandt, und wasche dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Also spätestens jetzt, wenn man die Geschichte mit Konfirmanden oder mit Schülern ruft, rufen die ganz laut, der hat gespuckt und hat das dem auf die Augen gemacht. Ja? Aber mit diesem Brei aus Speichel und Erde, das mutet vielleicht etwas seltsam an. Aber ich glaube, da liegt eine ganz tiefe Symbolik drin, eine ganz tiefe Verkündigung liegt in diesem Geschehen. Jesus, der wendet sich dem Blinden nämlich körperlich zu. Also er legt sozusagen selbst Hand an. Da ist Jesus und der scheut den Körperkontakt nicht. Auch nicht mit einem, bei dem alle behaupten, ja, das ist im Verborgenen, hat ja ganz viel auf dem Kerbholz. Verborgenen ist das ein großer Sünder und deswegen muss er so leiden. Und mit der Aufforderung, den Dreck im Teich Siloa abzuwaschen, da will Jesus vielleicht auch sagen, der Dreck, den du früher am Stecken gehabt hast, also nochmal die Vergangenheit, der Dreck an deinem Stecken, der hat jetzt keine Bedeutung mehr. Der wird abgewaschen, der wird weggespült, weil ich deine Sünde für dich ans Kreuz trage. Deswegen wird dieser Dreck von deinem Stecken abgewaschen. Und schon deshalb kann Krankheit keine Strafe für Sünde sein. Weil wir glauben, wir vertrauen ja darauf, dass Jesus am Kreuz unsere Sünde auf sich genommen hat. Und dass wir die Sünde deshalb los sind, weil er dafür die Strafe ertragen hat. Und wie der Dreck am Teich von den Augen abgewaschen wird, so wird die Sünde abgewaschen, weggespült. Das Blut des Lammes löscht diese Sünde auf, wäscht sie von uns ab. Jesus, der schickt danach den Blinden zum Teich Siloa und zu diesem Zeitpunkt, da war der Mann ja eigentlich immer noch blind. Aber Jesus, der will diesen Blinden aktiv am Geschehen seiner Heilung beteiligen. Jesus erwartet von diesem Menschen, dass er seinem Wort Glauben schenkt und dass er auch dann bereit ist, nicht nur Hörer des Wortes zu sein, sondern zum Täter des Wortes zu werden, also seinen Anweisungen zu folgen. Und nachdem der Blinde sich im Vertrauen auf das Wort von Jesus auf den Weg macht und sich im Wasser wäscht, da ist der Moment gekommen, wo ihm die Augen geöffnet werden. Die Kirchenväter, also die Theologen der ersten Jahrhunderte nach Christus, die haben bei dieser Geschichte im Wasser des Teiches Siloa immer auch einen Hinweis auf die Taufe gesehen. Menschen, die machen sich auf den Weg, um Jesus kennenzulernen. Die schenken seinem Wort Vertrauen und lassen sich dann taufen. Dabei ist der Glaube des Blinden an Jesus eigentlich zunächst ja ein Heilungsglaube. Der traut es Jesus zu, der kann mich wirklich gesund machen. Und weil er Jesus das zutraut, deswegen macht er sich auf den Weg zum Teich Siloa. Und erst später, nachdem er sich mit dem Wasser dort gewaschen hat und ihm die Augen geöffnet wurden, erst da weiß er, wer dieser Jesus wirklich ist. Erst am Ende des Kapitels, und ich schlage euch das vor, lest euch mal das ganze Kapitel 9 im Johannesevangelium durch, vielleicht heute Nachmittag so als Nachbearbeitung zur Predigt. Jeweils am Ende des Kapitels, da bekennt er seinen Glauben, dass Jesus der von Gott gesandte Retter ist. Wir hören dort: Glaubst du an den Menschensohn? Und er antwortete und sprach: Herr, wer ist, auf dass ich an ihn glaube? Jesus sprach zu ihm: Du hast ihn ja gesehen, und der mit dir geredet hat, der ist's. Er sprach: Herr, ich glaube, und betete ihn an. Das kann heute noch ganz genauso gehen, dass der Glaube langsam wächst, nachdem ein Mensch von Jesus angerührt wurde. Da wird vielleicht so mancher, vielleicht auch unter uns, als kleines Baby getauft. Und wenn dieses Kind heranwächst, wenn Eltern, Paten und Gemeinde ihren christlichen Erziehungsauftrag wirklich ernst nehmen, dann erfährt dieser Heranwachsende mehr und mehr von Jesus. Und dann lernt er im Heranwachsen auch seinem Wort zu vertrauen. Und dann wird er das erleben, dass es ihm so ähnlich geht wie diesen Blinden, dass ihm die Augen des Glaubens aufgetan werden. So ist es schon vielen anderen gegangen. Durch den Glauben, durch die Taufe, da werden einem Menschen die Augen für Jesus geöffnet. Und wenn die Augen für Jesus geöffnet sind, dann hat er Jesus im Blick. Und dann gewinnt er aus diesem Blick heraus auch Orientierung für sein Leben. Zu einem dritten Punkt möchte ich kommen. Das ist fast sozusagen die Konsequenz aus den ersten beiden Punkten. Die Welt im Blick. Weil wer Jesus im Blick hat, der bekommt auch ganz automatisch einen ganz neuen Blick für diese Welt, einen ganz neuen Blick auf diese Welt geschenkt. In seinem Wort an die Jünger, da nimmt Jesus schon die Welt in den Blick. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Und damit will er sagen, Jesus kann sich zu seinen irdischen Lebzeiten durch Wundertaten als der Gesandte Gottes ausweisen. Doch diese Zeit der leiblichen Anwesenheit, die ist begrenzt. Er weiß, dass sein Weg am Kreuz enden wird. Nach Ostern, da lebt Jesus nicht mehr sichtbar auf der Erde, ist in den Himmel aufgefahren, von den Toten auferstanden, ist zu seinem himmlischen Vater zurückgekehrt, zurückgekehrt in den Macht- und Herrschaftsbereich Gottes. Jetzt lebt und wirkt er auf der Erde durch seinen Heiligen Geist, den er all seinen Nachfolgern versprochen hat. Dadurch, dass sie sich von Jesus in die ganze Welt senden lassen, dass sie allen Menschen die Botschaft von Jesus bringen, dadurch soll aller Welt die Augen geöffnet werden, soll der Welt die Augen des Glaubens geöffnet werden. Durch das missionarische Wirken der Christen, da bekommen Menschen Jesus in den Blick. Da sehen sie ihn im Licht. Und ich glaube, es ist auch ein großes missionarisches Wirken, dass Predigten so vielzählig online zur Verfügung stehen. Ich glaube, das ist was ganz Wunderbares. Und ganz viele Menschen, die schauen sich eher vielleicht mal so ein Video an, bevor sie in den Gottesdienst kommen. Das kann so ein erster Schritt sein, dass die Augen aufgetan werden, dass man ins Nachdenken kommt. Und deshalb vielen Dank an die Technik, die das möglich macht, dass Menschen im Internet die Botschaft von Jesus hören können. Und auch an uns heute, der wirkt Jesus. Der wirkt durch seinen Geist, der wirkt durch sein Wort, der wirkt durch seine Sakramente. Dadurch nimmt er uns die Last der Vergangenheit ab. Damit sagt er uns immer wieder zu: Deine Vergangenheit hat keine Bedeutung mehr in deinem Leben. Dein Leben ist jetzt dazu befreit von der Last der Vergangenheit, dass du mit deinem Leben Gott verherrlichen kannst. Dann kann durch uns das Licht von Jesus in die Welt hineinleuchten. Und da haben wir auf einmal die Welt im Blick, in die Jesus uns sendet, um den Menschen sein Wort zu bezeugen, in Worten und in Taten der Liebe. Dass nach Ostern die Nachfolger von Jesus, die Christen in seinem Auftrag in der Welt wirken, das gibt Jesus seinen Jüngern schon bei der Blindenheilung auf dem Weg. Auch nach Ostern, auch heute ist für uns als Christen die Zeit unseres Lebens in dieser Welt begrenzt und damit auch unsere Zeit des Wirkens in dieser Welt. Und deshalb sind diese Worte Jesu auch ein Aufruf an uns als seine Nachfolger, dass wir unsere Lebenszeit nutzen, dass wir die nicht vergeuden, dass wir in dieser Lebenszeit das tun, dass Menschen die Augen geöffnet werden, dass sie das Wort von Jesus hören, dass sie ihn kennenlernen, dass sie nicht mehr in der Dunkelheit sind, sondern dass sie im Hellen sehen können. Wer nicht in diesem Leben und sei es noch auf dem Sterbebett eine Entscheidung für Jesus Christus trifft, wer sich nicht in diesem Leben von ihm berühren lässt, wer sich nicht die Augen von ihm öffnen lässt, der wird verloren sein. Haben wir die Welt im Blick? Haben wir den Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, für diese Welt im Blick? Und sind uns auch die großen Möglichkeiten bewusst, die wir in diesem Land haben, wo Religionsfreiheit herrscht? Und wie nutzen wir die offenen Türen als Christen, als Gemeinde und als Kirche? Jesus sagt, wir müssen wirken, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Leben wir unseren Glauben einladend? Nutzen wir die Freiheit, die uns das Grundgesetz in Deutschland gewährt? Setzen wir uns in der Gemeinde und Gesellschaft dafür ein, dass das Licht von Jesus in dieser Welt leuchtet? Wenn Jesus uns die Augen öffnet, dann ist bei uns der Mensch im Blick. Wir haben Jesus im Blick. Und deshalb haben wir auch das Objekt seiner Liebe, diese Welt im Blick. Denn so sagt es Jesus so ganz wunderbar, auch im Johannesevangelium. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne und auch unsere Augen in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.